Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute begrüße ich eigentlich zwei Gäste. Eine werdet ihr hören, einen werdet ihr vielleicht tapsen hören, also einmal Simba. Aber eigentlich ist mein Gast Andrea Steinfort. Sie ist Psychologin und, jetzt Achtung, Spezialistin für Hochbegabung. Und ich freue mich total, Frau Steinfort, dass Sie Zeit für mich gefunden haben und dass wir heute sprechen über das Thema.
Sehr gerne. Ich freue mich auch darüber.
Also ich habe immer gedacht, und da hat mir eine Freundin, die zwei hochbegabte Kinder hat, direkt gesagt, das stimmt ja überhaupt nicht. Aber ich habe immer gedacht, wow, also hochbegabte Kinder, da hat man nie Probleme. Die haben sowieso immer 1-0 Durchschnitt und die brauchen nie lernen und alles ist easy peasy. Ist das so?
Tja, ich sag mal, dass sie das so denken, das ist so. Und dass das viele andere auch so denken, das ist auch so. Das impliziert allein das Wort. Hoch und begabt, da denkt man, boah.
Ja? Ja, Genie, zwei Genies.
Genau, ja, total. Ne? Und man denkt eben, allein das Wort, ja, sag ich mal, impliziert schon, dass da irgendetwas Besonderes sein müsste, sollte oder eben ist. Mhm. Und tatsächlich ist es so, das ist auch irgendwie so, das, was allerdings sozusagen sich darin verbirgt, ist etwas, was die wenigsten Menschen wissen. Hochbegabt sein bedeutet, dass unser Gehirn anders tickt. Das heißt, wir haben irgendwie mehr von allem. Ja? Das heißt, es ist nicht nur einfach ein Mehr an Verstehen oder ein Schneller an Verstehen, sondern es ist auch ein Mehr an Nicht-Verstehen und ein Mehr an Überlegen und deshalb langsam sein. Das heißt, dieses Mehr von allem, ja, das ist das, was sich dahinter verbirgt. Und dass das nicht immer so ganz nur gut ist, das kann man sich auch vorstellen.
Wie sind Sie dazu gekommen, Spezialistin für dieses Thema zu werden?
Ja, ich habe einen Adoptivsohn und als der 9 Jahre alt war und schon einiges hinter sich hatte zum Thema Schule, da war der in der 3. Klasse, haben wir festgestellt, dass der hochbegabt ist. Also der wurde untersucht in der Klinik und dann stellte sich heraus, wow, der ist hochbegabt. Das hat uns richtig geflasht, weil aus seiner Herkunftsgeschichte hat sich das so nicht gezeigt. Ja, denn da kann man sich vorstellen, es ist ein Adoptivkind, da gab es also ein bisschen Geschichte davor. Und dann habe ich angefangen zu lesen zum Thema, das ist so meine Art, wenn ich ein Problem habe, kaufe ich mir ein Buch.
Mach ich auch.
Ja, genau. Und da habe ich ganz viele von gelesen und ich konnte irgendwann gar nicht mehr aufhören. Und wir haben uns direkt in der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind engagiert, also wir sind da eingestiegen und haben, das ist ein deutscher Verein, im Grunde eine Selbsthilfegruppe, könnte man sagen, aber mit einer großen Fachexpertise auch und angeschlossen an der Uni. Und dann bin ich dem Phänomen Hochbegabung auf die Spur gekommen. Und 2 Jahre danach habe ich ein Buch gelesen, das hieß Ganz normal hochbegabt. Und ich dachte immer, ich finde meinen Sohn total normal. Ja gut, der ist ein bisschen stiller und der ist ein bisschen nachdenklicher und der ist manchmal mega schnell und der ist manchmal ein bisschen schwierig, aber der hat eine mega Sozialkompetenz, ist ein toller Typ und ich fand den immer ganz normal. Naja, und als ich dann das Buch las, Ganz normal hochbegabt, hatte ich dummerweise den Untertitel übersehen. Da stand nämlich Leben als spätentdeckter Erwachsener. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, gut, ich lese das jetzt mal, dann weiß ich, wie er ist, wenn er groß ist. Da war mein Sohn 11 Jahre alt und als ich mit dem Buch durch war, habe ich gedacht, haben die eine versteckte Kamera aufgestellt, woher kennen die mich? Kann doch nie sein. Ey, das Ding wird vererbt, habe ich verstanden. Ansteckend ist es nicht. Ja, und dann habe ich 2011 mich selbst auf den Weg gemacht mit dem Thema.
Was hat Sie getriggert in dem Buch? Was hat Sie angesprochen?
Also all die unterschiedlichen Facetten, dieses Gefühl von Falschsein, was da beschrieben wurde, oder zumindest anders sein, dieses immer einer gerunzelten Stirn begegnen, dieses immer irgendwie das Gefühl haben, ich bin zu viel, irgendwie zu viel. Ja, ja, ich war auch erfolgreich, ja, ich habe schon einiges geschafft in meinem Leben, aber, ja, dieses immer aber, dieses ständige aber, ja, dieses nicht raffen können, was ist denn eigentlich los? Wieso finden mich die anderen komisch? Wieso finde ich die anderen manchmal komisch? Das hat mich total angesprochen. Und das klang aus allen Geschichten, die in diesem Buch, das ging nämlich dort in dem Buch tatsächlich um die Lebensgeschichten spätentdeckter Erwachsener und die psychologische Einordnung dazu. Und da haben mich so viele, viele Details, ja, habe ich gedacht, ey, boah, ich kriegte so einen Wackeldackel-Effekt in mir drin. Ne? Ich hatte so das Gefühl, boah, was ist das für ein Ding, was schreiben die über mich? Und dann habe ich 2011 selber einen Intelligenztest gemacht, habe herausgefunden, dass ich höchstbegabt bin und habe dann einfach gedacht, okay, so, jetzt, was mache ich jetzt damit? Und dann habe ich erstmal getrauert, richtig getrauert, weil ich dachte, meine Güte, wenn ich das früher gewusst hätte, ich habe Realschulabschluss und eigentlich wollte ich immer studieren, aber irgendwie passt das doch, irgendwie bin ich ja gar nicht schlau und ich war auch gar nicht so eine gute Schülerin und irgendwie habe ich gedacht, seltsam, seltsam. Und dann habe ich nach und nach mich da so eingegroovt in das Thema, habe auch Unterstützung gehabt durch eine Therapeutin, die sich mit dem Thema gut auskannte und dann habe ich mit 48 Jahren angefangen, Psychologie zu studieren ohne Abitur. Und das war ein ziemlicher Kraftakt, kann ich verraten, weil ich hatte ja immer noch kein Abi und keine Oberstufenmatte und so weiter. Und Englisch war ich auch nicht so gut, aber ich habe das schaffen können. Ne?
Wow, ja. Mega.
Das war mein Weg. So bin ich zur Spezialistin geworden, habe danach den Coach für Hochbegabte gemacht und bin heute, arbeite am Internationalen Zentrum für Begabungsforschung in Münster als Referentin und in wissenschaftlichen Projekten, fahre zu jedem Kongress, lese jede Studie und jedes Buch, was ich kriegen kann zum Thema.
Und so saugen das auf.
Ja, genau.
Fühlen Sie sich jetzt, nachdem Sie getrauert haben, dass was, also mit dem Gedanken, was hätte sein können,
genau.
Fühlen Sie sich, verstehen Sie sich jetzt besser? Kommen Sie jetzt besser klar?
Ja, absolut. Ich habe verstanden, was Hochbegabung bedeutet. Dass es eben nicht bedeutet, hoch und begabt und toll und super und Wahnsinn, sondern dass es einfach bedeutet, mehr von allem. Ja, und ich bin heute mit mir gütiger. Ja. Und schmutzel ganz oft über das, was auch manchmal nicht so gelingt. Ja? Und ja, habe daraus aus meiner eigenen Erkenntnis ganz viel Kraft ziehen können. Zum einen für mein Kind, und zum, der heute 26 ist, und zum anderen auch für viele andere Menschen. Denn das mache ich heute beruflich.
Wie schön, dass dann auch Sie und Ihr Adoptivkind eine Verbindung extra nochmal bekommen haben. Ne? Also wie toll.
Ja, das war, jetzt habe ich gerade eine Gänsehaut, weil genau das war ein sehr, sehr besonderer Moment. Ja, als ich meinem Sohn gesagt habe, du, ich bin genauso schräg. Und das fand er natürlich klar in besonderer Weise so. Aber auch viele Eltern beschreiben das. Ich habe letztens eine ganz entzückende Situation erlebt. Da habe ich zwei Kinder getestet gehabt. Ich bin ja heute Psychologin und mache auch Intelligenztestung. Und habe zwei Kinder getestet, die waren noch im Kindergarten beide, 4 und 6 Jahre alt. Und die beiden, die saßen dann irgendwann mal morgens am Frühstückstisch. Und dann hat der Kleine gesagt, wir sind ja hier die einzigen Pinguine. Und wie das mit dem Pinguin ist, das erkläre ich Ihnen gleich. Das steht nämlich bei uns als Anonym für, als Synonym für Hochbegabung. Ja? Und da hat er gesagt, wir sind ja hier die einzigen Pinguine. Und dann hat die Mama mich angerufen und gesagt, liebe Frau Steinfort, ich glaube, wir beide brauchen mal einen Termin. Ja? Und so passiert es vielen, vielen Eltern, die herausfinden, dass ihre Kinder hochbegabt sind, dass sie irgendwann checken, wo haben die das nur her? Ja, was ist der Weg?
Also der wusste gar nicht davon, dass Pinguine hochbegabt.
Doch, das wusste der und ich erkläre Ihnen jetzt, wieso.
Okay,
ja, ich erkläre Ihnen, wieso. Alle kennen Eckart von Hirschhausen, also die meisten Menschen kennen den.
Ja.
Und der Eckart von Hirschhausen, der hat in einem kleinen Bühnenstück ein Bild geprägt, das unsere wissenschaftliche Arbeit aufs Beste erklärt. Er hat nämlich erklärt, wenn man als Pinguin geboren wurde, machen auch 7 Jahre Psychotherapie aus dir in diesem Leben keine Giraffe. Ja, klar. Und wenn du ein Pinguin bist und in der Wüste dich aufhältst, dann liegt es nicht an dir, wenn es nicht flutscht. Und das ist sozusagen die Basis für unsere wissenschaftliche Arbeit, weil wir arbeiten mit der sozialen Identitätstheorie. Also es geht bei uns weniger um hoch und begabt als um Identität. Also darum, wer bin ich denn wirklich? Also was macht mich denn so aus? Ein bisschen so, als hätte ich rote Haare und eine ganz weiße Haut und würde aber immer die Haare gefärbt haben und überhaupt nicht checken, dass der Grund, warum ich immer Sonnenbrand kriege, ja, nicht daran liegt, ja, dass mit mir was nicht stimmt, sondern dass ich einfach mit meiner Grundausstattung nicht gescheit umgehe. Mhm. Und das ist eben das gleiche Thema bei der Hochbegabung. Das heißt, wir haben einfach irgendwie mehr und deshalb ist dieses Bild so passend. Also unsere Identität ist entscheidend und das zweite wissenschaftliche Modell, mit dem wir arbeiten, ist das Minderheitenstressmodell. Mhm. Alle Menschen, die zu einer Minderheit gehören, und da sind wir ja beim Thema Neurodiversität und bei noch vielen, vielen anderen Themen. auch gut sozusagen in der Erkenntnislage. Alle, die zu einer Minderheit gehören, kennen das Gefühl, nicht richtig dazuzugehören. Und das ist bei Hochbegabten ganz genauso. Das heißt, dieses Gefühl, mit mir ist irgendwie was anders, ich verstehe es schneller oder langsamer, so wie Pinguine, die an Land total irgendwie rumeiern und so wirken, als wären sie unfähig, aber in ihrem Wasser mega granatenschnell sind. Und deshalb haben wir dieses Bild genommen, ja, mit der Zustimmung von Herrn von Hirschhausen, und haben den Pinguin installiert als Bild, um zu verstehen, wie geht es denn wirklich hochbegabten Menschen? Das ist einfach davon abhängig. Wo bin ich gerade und welches Selbstverständnis habe ich für mich?
Wie merke ich, dass mein Kind vielleicht hochbegabt sein könnte?
Ja, das kann ich Ihnen verraten. Also dieses Mehr von allem, das ist etwas, das eines der, also das ist das Kernmerkmal. Intensität im Erleben und Verhalten. Gut, jetzt werden viele sagen, ja, das hat man ja aber auch da und da. Genau, Sie haben davon vorhin schon gesprochen. Es gibt viele Parallelen. Und ganz besonders dann, wenn man klinisch auf diese Fragestellung blickt, gibt es eine Menge an Parallelen auch zu, ja, sag ich mal, Einträgen im ICD-11, dem Klassifizierungssystem der Erkrankung. Die Hochbegabung ist da nicht drin, weil die ist keine Krankheit, sondern das ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Und diese Intensität ist eines der Merkmale. Das, was auch noch ein Merkmal ist, dass hochbegabte Menschen viel irritiert sind. Also sich im Grunde immer wundern. Ja? Ständig sich wundern. Sich wundern darüber, warum müssen alle morgens um 10 Uhr frühstücken, wenn gar keiner Hunger hat im Kindergarten. Oder warum sagt die eine Erzieherin das so und die andere das anders. Ja? Warum sagt der Papa, Rauchen ist ungesund und auf jeder Party sehe ich ihn irgendwie qualmen. Also diese ganzen Widersprüchlichkeiten fallen Hochbegabten auf. Wenn sich also Kinder mit vielen Widersprüchen beschäftigen und maximal irritiert sind, dann habe ich eine Chance zu erkennen, aha, das könnte das sein. Und dann gibt es auch noch so ganz konkrete Unterscheidungsmerkmale zwischen intelligenten Kindern und hochbegabten Kindern. Da gibt es nämlich einen Unterschied. Intelligente Kinder, die stellen ganz viele Fragen, auf die es passabel einfache Antworten gibt. Hochbegabte stellen Fragen, wo jeder den Computer anschmeißt. Die Fragen nach Konzepten, die Fragen nach Tiefe, die Fragen nach Fragen, wo man denkt, hä, das ist aber jetzt auch für das Alter noch nicht so richtig angemessen. So hat mich Paul, der 3,5 Jahre alt war, im Dezember, als wir für das WDR Weihnachtswunder gesammelt haben.
Waren Sie da?
Ja, ja, schön. Wir waren da, wir haben auch bei uns eine Aktion gemacht, eine große. Und Paul hat gefragt, sag mal Andrea, gibt es ja nicht genug zu essen auf der Welt? Weil da haben wir ja gegen den Hunger in der Welt Geld gesammelt. Und da habe ich das nicht beantworten können. Weil wie soll man sowas beantworten, einem 3,5-jährigen Kind? Was auch zur Hochbegabung gehört, ist, dass das Intelligente, also den Vergleich nochmal zu machen, intelligente Kinder regen sich auf, wenn irgendwas ungerecht ist. Vor allen Dingen, wenn es sie selber betrifft. Mm. Hochbegabte regen sich darüber auf, wenn es für alle ungerecht ist. Das heißt, die haben immer alle gleich mit im Blick. Mm-hmm. Und das mit dem Aufregen ist auch so ein Thema. Intelligente Kinder regen sich auf und sind aber irgendwann schnell wieder beruhigt. Hochbegabte sind Tage noch damit beschäftigt. Ja? Und noch abends und am nächsten Morgen und dann noch am nächsten Tag und noch schon 3 Tage später kommen die nochmal auf ein Thema zurück und regen sich immer noch auf. Mm. Das heißt, die haben immer noch mehr Erregung im System und brauchen länger, bis sie das sozusagen wieder reguliert haben. Was auch ist, intelligente Kinder haben guten Gerechtigkeitssinn, die sind so interessiert daran, dass es für sie und so gerecht zugeht. Hochbegabte packen diesen Gerechtigkeitssinn direkt immer für alle mit. Ja, das heißt, sie beschäftigen sich nicht nur mit Weltthemen, also mit Themen, wo man denkt, die sind altersgemäß noch gar nicht dran, sondern die sind auch so immer daran interessiert, dass es möglichst gerecht zugeht. Und was auch dazu gehört ist, oder was man auch nochmal differenzieren kann, ist, intelligente Kinder werden als angenehm pfiffig wahrgenommen. Das sind so diese Sonnenscheinkinder, boah, wo man denkt, boah, der ist pfiffig oder die ist pfiffig, boah, super. Und die sind so Sonnenscheinkinder. Hochbegabte Kinder auch, aber bei Hochbegabten gibt es immer irgendwie eine Irritation. Es gibt immer ein Aber. Ja, boah, total pfiffig. Aber Schnürsenkel kriegt er nicht gebunden. Boah, total pfiffig. Ja, super, super schlau und super schnell. Aber wenn er ein Bild ausmalen soll, dann gibt es nur noch Wutausbrüche. Ja? Das heißt, das ist so eins der Themen, die sozusagen macht thematisch die Unterscheidung zwischen intelligent und hochbegabt.
Wenn Eltern das Gefühl haben, ihre Kinder könnten vielleicht in dieses Spektrum fallen und sie lassen sie testen, was ist danach besser oder anders?
Tja, was ist danach besser oder anders?
Kann man sich dann ausruhen auf super?
Wenn dazu wäre, dann gäbe meine Arbeit nicht. Dann hätte ich nicht Termine bis Oktober, sondern ich würde am Hungertuch nagen. Nee, also tatsächlich ist das natürlich so nicht. Ich sag mal, so ganz mit diesem Bild zu sprechen, wenn ich weiß, ich habe ein hochbegabtes Kind, dann gilt es, die artgerechte Haltung von Pinguinen zu lernen.
Okay, damit kann ich was anfangen.
Ja, das heißt, es gilt dann zu lernen und zu gucken, was brauchen denn hochbegabte Kinder überhaupt? Was ist denn sozusagen das, wo die performen können? Denn das, was Sie schon angedeutet haben, es ist eben keineswegs so, dass alle hochbegabten Menschen Einsen schreiben und dass alle total super erfolgreich sind mit allem. Keineswegs. Ganz stark abhängig davon, wie bin ich aufgewachsen oder was ist mein Denken über mich selber oder wie sind die Bedingungen. Ja? Wenn man einem Kind sagt, du bist zu schnell und wenn man denen das häufiger sagt, dann hört das damit auf.
Genau.
Ja? Oder wenn man einem Kind sagt, du bist zu langsam, du denkst zu lange, dann hört das Kind damit auf, dann macht es irgendwann gar nichts mehr. Ja? Und wenn man einem Kind, auch selbst in der Oberstufe, der einen Comic zeichnen soll, eine 5 gibt, weil er anstatt 5 Felder Comic 3 perfekt detaillierte Comics gemalt hat, dann hat er darauf irgendwann keinen Bock mehr.
Ja, Motivation.
So ist es. Das heißt, man erklärt dem Menschen ja immer, du bist anders als die anderen und damit bist du falsch. Mit dir stimmt was nicht. Und das internalisieren Menschen, ja, Kinder auch schon ganz früh. Und bei manchen ist das Leid dann schon groß, wenn die klein sind. Ja, im Kindergarten schon manchmal. Ne? Weil nämlich gar keiner versteht, dass für das Kind, das mega Lust hat, was zu machen und die Dinge zu erforschen und irgendetwas sich anzuschauen oder zu lesen oder zu sehen oder zu entdecken, es kaum aushält, wenn es im Morgenkreis immer die gleichen Geschichten hört. Ja, das ist nicht so einfach.
Das heißt, wenn ich weiß, mein Kind ist hochbegabt, muss ich bei mir, oder wäre es gut, nein, muss ich wahrscheinlich bei mir zu Hause, also muss ich mich als Eltern auch schlau machen.
Na sicher. Also ich sag mal, ich bin so ein Fan davon, das Wort muss aus dem Wortschatz.
Genau, das hat mir auch nicht so gut gefallen.
Ich habe das gerade gemerkt. Ne? Wir dürfen.
Ja.
Weil letzten Endes geht es ja darum, dem Phänomen auf die Spur zu kommen und eben zu gucken, was braucht denn ein hochbegabter Mensch, damit er zufrieden und glücklich ist.
Ja.
Jetzt bin ich überhaupt gar kein Fan von hochbegabten Schulen. Und ich bin auch überhaupt gar kein Fan von Eliteförderung und so einem Quark. Da halte ich nichts von. Ich bin Fan vom Ökosystem. Und ich bin ein riesiger Fan davon, dass alle Menschen irgendwie zusammen miteinander klarkommen. Deshalb mache ich das heute hier und unterhalte mich mit Ihnen, damit möglicherweise die Gesellschaft ein Stück weit mehr versteht, dass Hochbegabung nicht einfach nur hoch und begabt ist, sondern auch nicht ganz ohne. Denn da braucht es eben doch besondere Bedingungen, die häufig in der Gesellschaft einfach nicht zur Verfügung stehen. Aber nicht, weil die Gesellschaft das nicht wollen würde, sondern weil man einfach gar nicht weiß.
Ja.
Ja? Und es ist so, dass dieses, Wissen darum, aha, ich habe ein hochbegabtes Kind, die Chance dafür ist, überhaupt erstmal zu erkennen, Moment mal, könnte das auch ein Teil meiner Geschichte sein? Ganz viele Eltern machen sich im Anschluss daran auf den Weg. Denn das ist total verrückt. Eltern von hochbegabten Kindern wünschen sich ganz normale Kinder, die ganz normal glücklich sind. Ja? Weil sie selber mit ihrer nicht erkannten Hochbegabung möglicherweise auch ein leidvolles Leben hatten an der einen oder anderen Stelle. Ja? Das heißt nicht, dass man nicht auch erfolgreich ist und dass einem nicht auch Dinge gelingen. Ne? Nicht alle hochbegabten Menschen sind Underachiever, das ist der Fachbegriff für die, die akademisch gar nicht zu Erfolg kommen, trotz hoher Intelligenz. Die allermeisten, denen gelingt was im Leben, die allermeisten schaffen tatsächlich ein Abitur, die allermeisten sind tatsächlich auch erfolgreich. Ja? Nur eben nicht immer. Und deshalb braucht es besondere Bedingungen. Und es ist gut, wenn Eltern sozusagen dann für sich auch nochmal nachzudenken beginnen. Denn was brauchen Pinguinkinder? Pinguineltern, klar, die wollen keine Giraffeneltern haben. Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Ne? Und da das Ding vererbt wird, ist es sowieso auch fast immer so, ja, und ganz selten mal, dass da irgendwie sich was verschiebt. Mhm. Ja.
Was bedeutet es für die Schullaufbahn, wenn man schon früh weiß, man hat ein hochbegabtes Kind? Informiert man dann die Lehrer? Hilft das im Schulsystem oder wie ist es überhaupt?
Ja, das ist tatsächlich eine der allerhäufigsten Anfragen bei uns. Also sowohl, wenn Kinder als hochbegabt wahrgenommen und bei uns identifiziert werden oder als hochbegabt schon kommen und die Eltern eben Beratung brauchen und eben fragen, ja, Mann, was machen wir jetzt damit? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir da mit dem Kindergarten in der Schule um? Reden wir darüber?
Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das, also die Frage ist einfach so, ne? Wenn ich nochmal an meine Arbeitskollegin, die ich letztes Jahr wieder getroffen habe und die sagte, ich habe zwei hochbegabte Kinder und wie sind die in der Schule? Ja, so drei. Mhm. Und sie zog sofort so ein Gesicht, nee, du stellst dir ganz was anderes vor, das ist gar nicht so, wie du denkst.
Ja, klar.
Denke ich mir, was bringt es, das zu wissen? So
ja,
quasi,
genau, ne? ja, klar. Und was bringt es auch in Schule, das zu wissen? Also ich sag mal, wenn man weiß, wie hochbegabte Menschen ticken, dann weiß man zum Beispiel, dass die schneller lernen. Und zwar, ja, gibt so natürlich wie in allen wissenschaftlichen Ideen immer unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Herangehensweisen. Aber es gibt so Ideen davon, dass die mindestens dreimal so schnell lernen. So, wenn jetzt jemand dreimal so schnell lernt, dann weiß man, dass die auch nur ein Drittel der Wiederholungen brauchen. Das ist der Rückschluss daraus. Das heißt, man kann den Kindern mehr Geschwindigkeit anbieten. Mhm. Das heißt, dass die nicht so viele Wiederholungen machen, dass die schneller vorangehen. Dass die einfach viel schneller die Dinge hintereinander lernen. Denn eins ist ja auch klar, und da gibt es auch nochmal so ein schönes Bild für. Viele von uns kennen von früher von der Kirmes noch einen Ponykreisel, wo lebende Ponys hintereinander im Kreis latschen. Mhm. Das ist heutzutage meines Wissens nicht mehr gestattet, weil aus Tierschutzgründen das auch wirklich nicht witzig ist. Mhm. Wenn man sich da drin mal ein Rennpferd vorstellt, dann hat man ungefähr ein Gefühl dafür,
dass sich das da nicht wohlfühlen würde.
Nicht wohlfühlt und dass es im Grunde immer drängt, schneller weiterzukommen, also schneller zu machen. Und das ist etwas, das in Schule durchaus relativ unkompliziert möglich ist. Ganz besonders in der Grundschule ist es möglich, dass hochbegabte Kinder den Stoff, den sie da zu lernen haben, innerhalb von 2 Jahren lernen. Die Schuleingangsphase Klasse 1 und 2 ist ja ohnehin auf 1, 2 oder 3 Jahre ausgelegt, sodass das also schon mal eine ganz gute Idee ist. Ganz oft ist es auch schon so, entschuldigen Sie bitte, ganz oft ist es auch so, dass die Kinder bereits im Kindergarten schon in Schule drängen. Ja? Dass also 3-4-Jährige schon mit den Maxi-Kindern, so heißen die ja oft, also den Vorschulkindern Kontakte pflegen, dass die schon das lernen wollen, was die lernen wollen und dass die dadurch schon diese Geschwindigkeit andeuten.
Das heißt, da könnte man, wenn man es weiß und merkt, dann schon mit den Lehrern sprechen und sagen, können Sie bitte da nochmal eine extra Aufgabe geben? Aber gibt es denn, oder gibt es denn aber auch die Möglichkeit zum Beispiel, dass Sie sagen, Sie haben es am Anfang so beschrieben, dass es mehrere Symptome, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, gibt? Auch, dass ein Kind manchmal in manchen Fächern sehr gut mitkommt und manchmal überhaupt nicht oder langsam.
Na klar.
Weil es nicht interessiert oder so?
Ja, genau. Also das Thema Langsamkeit ist auch ein Thema von Hochbegabung. Weil, wir müssen uns nichts vormachen, wenn Dinge uns keine Freude machen, werden wir alle langsam. Die wenigsten machen ganz schnell ihre Steuererklärung. Ja? Die allerwenigsten putzen total schnell. Oder die allerwenigsten sind Turbinen beim Bügeln. Ja. Wenn Dinge uns keinen Spaß machen, werden wir langsam. Das ist ganz normal. Mhm. Ja, das ist bei jedem Menschen so. Und das ist bei hochbegabten Menschen auch so. Ja. Deshalb ist halt es so fatal, weil wir dann denken, da kann jemand was nicht so gut. Ja? In Wirklichkeit haben wir möglicherweise schon eine Verzerrung da drin. Mhm. Ja? Stellen Sie sich vor, ein Kind, ich habe heute Morgen ein 5,2-jähriges Kind getestet, ein Mädchen, 5 und 2 Monate, die seit einem halben Jahr drängt und sagt, ich will in die Schule. Weil ihre Freunde sind ein Jahr älter im Kindergarten, die waren jetzt die Maxis und sie wollte immer mitmachen, durfte aber nicht. Jetzt stellt sich für die Eltern natürlich die Frage, also wir haben heute Morgen rausgefunden, ja, es ist ein hochbegabtes Kind. Und jetzt stellt sich für die Eltern natürlich die Frage, wie sollen wir jetzt noch ein ganzes Jahr diese Motivation aufrechterhalten? Wie soll das gehen? Ja? Wie kann das gehen, wenn das Kind dann in Klasse 1 kommt und schon alle Buchstaben kann? Und zwar deshalb, weil es sich einfach dafür interessiert. Ja. Und Eltern, die, so wie ich damals, eben nichts darüber wussten, die erklären dem Kind dann, lass das mal sein. Das macht keinen Sinn, das lernst du in der Schule. Das heißt, wir erklären den Kleinen schon, du bist falsch. Dein Lerninteresse, deine Freude daran, Buchstaben, Zahlen, Mengen und Worte zu erkunden, Silben auszusprechen, Verbalakrobatik zu betreiben, das ist nicht angesagt. Also angesagt ist in Klasse 1, die Buchstaben zu lernen. Ja? Und das ist natürlich echt krass, wenn man sich das überlegt, was da für Konsequenzen drinstecken. Deshalb ist es gut, Kinder schon im Kindergartenalter zu testen. Im Alter von 4,5 bis 5,5 ist das beste Alter, weil wir dann ein Gespür dafür kriegen, aha, Moment mal, hier ist ein schnelles Kind, das schnell lernen kann. Dann bieten wir ihm die Dinge schnell an. Wir empfehlen, die Kinder ein Jahr früher in die Schule zu lassen, wobei es gar nicht früher ist, sondern rechtzeitig. Ja, rechtzeitig, damit eben überhaupt gar nicht erst dieses Motivationsdrama entsteht. Mm. Und heute können wir zum Glück mit 5 Jahren ja einschulen. Mm. Das Schulgesetz ist entsprechend angepasst, sodass also auch hochbegabte Kinder ganz normal dann eben einfach nur ein Jahr jünger sozusagen starten. Mm. Ist für die sowieso gar kein Problem, weil erstens lernen die schneller und zweitens orientieren die sich gerne an Älteren, weil sie damit sozusagen ihren Vorsprung ein Stück weit ausgleichen.
Was gibt es noch zu beachten, wenn man weiß, ein Familienmitglied, ein Kind ist hochbegabt? Was ist noch wichtig, als Eltern zu unterstützen?
Das, was das Allerwichtigste ist, das, was alle Menschen brauchen. Wir sind ja Rudeltiere. Das heißt, wir brauchen andere, die uns gut tun. Und wir haben in unserem Gehirn einen Mechanismus, den nennt man Kongruenzsuche. Das ist ein ganz archaisches Prinzip, dass man als Antilope nicht im Löwenrudel landet. Ja? Und dieses Ding funktioniert immer. Wenn man schwanger ist, dann sieht man überall Schwangere. Das kennen wir alle. Ja. Und wenn man die neuesten Turnschuhe hat von irgendeiner Marke, sieht man überall Leute, die diese Turnschuhe tragen. Ja? Das macht unser Gehirn automatisch, weil wir Rudeltiere sind. Das heißt, das, was hochbegabten Menschen wirklich richtig gut tut, sind hochbegabte Menschen. Ja, und deshalb gibt es hier in Essen das Dorf, die Beratungsstelle das Dorf. Dahinter steckt ein Verein, das Dorf e.V. Das sind 500 Menschen, die sich da zusammengetan haben, so ungefähr 150 Familien und Einzelmitglieder. Und die bieten dort einen Raum, in dem man sich treffen kann, gemeinsame Sachen machen kann. Und zwar die ganz normalen. Es geht hier nicht ständig um Chemie, Chinesisch und Schach, sondern es geht auch um Pizza essen, um Filme gucken, um Gesellschaftsspiele machen, um Toben und um Quatern sowie andere sich auch unterhalten, über ihre Kinder unterhalten sich eben da auch Eltern. Aber auch später entdeckte Erwachsene treffen sich dort. Und ganz viel findet heute auch hybrid statt, denn das Dorf in Essen ist bekannt, ja, ich will schon vorsichtig sagen, weltweit, weil wir wirklich auch Menschen haben in Neuseeland, in den USA, in England und natürlich in ganz Deutschland, die sich dazu schalten, weil wir einfach, ja,
gut sind.
So bekannt geworden sind auch.
Ja. Wow, meine Güte, und das haben Sie geschafft.
Ja, tatsächlich, wenn, naja, Ich bin ein bescheidener Mensch in meinem Naturell. Aber tatsächlich ist es aus der Geschichte meines Adoptivsohns entstanden. Ja? Also dieses Kindes, der völlig verkehrt eingeschätzt wurde in den ersten Jahren seiner Schullaufbahn, weil er eben ja, aufgrund seiner Vorsicht, seiner persönlichen Geschichte sowieso schon ein zurückhaltender, vorsichtiger Mensch war und deshalb gar nicht richtig eingeschätzt wurde. Und alle haben gedacht, mit dem stimmt irgendwas nicht. Lag ja auch irgendwie nahe mit einer Adoptionsgeschichte und mit einer Traumageschichte. Ja, klar. Na klar, da kommt man auch nicht so schnell drauf. Ich wusste ja auch noch nichts davon zu der Zeit. Ja, und daraus ist das so nach und nach und nach entstanden. Heute sind wir 7 Expertinnen in der Beratungsstelle und wie gesagt, der große Verein im Backup. Und wir beraten Kinder, also arbeiten mit Kindern, machen Diagnostik, wir arbeiten mit spätentdeckten Erwachsenen, das ist mein Spezialgebiet und sind darüber jetzt schon ziemlich bekannt geworden.
Meine Güte, gucken Sie mal, ohne Abitur, wie ist das möglich?
Ja, ich bin hochintelligent. Ja. Ja, und ich bin nicht nur hochintelligent, sondern ich habe verstanden, was es bedeutet, hochintelligent zu sein. Das heißt einfach, passende Bedingungen für mich zu schaffen. Und Sie haben gerade noch mal gefragt, was ist denn das, was Eltern tun können?
Ja.
Das, was Eltern tun können, ist zunächst einfach, sich selber schlau zu machen. Denn das ist es, was am allermeisten hilft. Das heißt, dass wir dann, wenn unser Kind sich mal wieder mega aufregt über irgendwas, nicht einfach sagen, mein Gott, nur reg dich doch nicht immer so auf. Sondern wir können mal dahinter gucken und sagen, naja, was ist denn das, was dich so stark irritiert? Mhm. Oder wenn ein Kind mal wieder sagt, boah, nee, ich kann keine Erdbeeren essen, das fühlt sich an, als würde ich ein Krokodil ablecken. Ja, dass man dann sagen kann, okay, ich habe verstanden, du nimmst mehr wahr. Mhm. Das heißt, für dich und mit deiner Riesenfantasie, ja, ist da völlig klar, okay, wir schälen die Erdbeeren ab oder wir suchen anderes Obst, was ähnlich gesund ist. Mhm. Ja, und das ist das, was Eltern tun können.
Ja, vor allem einfach das Verständnis, um das Verständnis zu haben und um da nicht immer, auch da wieder dieser wichtige psychologische Aspekt, immer dem Kind, dem Menschen das ganze Leben lang schon einzutrichtern, du bist falsch.
Genau, es geht um Normierung. Ne? Ja. Es geht, und da sind wir natürlich auch mit dem Thema Hochbegabung, genauso wie mit dem Thema Neurodiversität, genauso wie mit dem Thema Migration, genauso wie mit dem Thema Behinderung und so weiter, mit allen möglichen Andersartigkeiten auf dem gleichen Themenspektrum unterwegs. Es geht hier einfach nur darum, Anderssein zu kultivieren. Ja, und das ist ein riesiges Anliegen und deshalb geht es hier nicht um Elite und toll und hoch und begabt, sondern es geht um anders und darum, dass einfach hochbegabte Menschen was anderes brauchen.
Genau, ja? Und das Verständnis auch, vor allem, glaube ich, in der Familie, damit da gefördert werden kann, beziehungsweise gefördert man ist auch nicht das richtige Wort, damit man sein kann, wer man ist.
Genau, ganz genau, damit man einfach sein kann und damit ist eben nicht so passiert wie bei mir und meinem Kind, dass ich einem 3,5-Jährigen, der anfängt zu lesen, sage, lass das mal sein, weil das kommt erst in der Schule dran. Oder wenn jemand, der 4 Jahre alt ist, Spiele für 8-Jährige spielen will, zu sagen, das ist noch nichts für dich. Mhm. Ja? Also das ist einfach das Thema. Ne? Wenn ich weiß, oh, da ist einer, der ist einfach flotter unterwegs, na ja gut. Wir haben Kinder, egal ob die schlau sind oder nicht, und die brauchen das Gefühl, ich bin okay, weil sonst können die sich nicht entfalten. Ja? Und deshalb macht das Sinn, das herauszufinden und denen die passenden Bedingungen zu schaffen. Und tatsächlich, Sie haben da gerade noch mal drauf hingewiesen, ist das auch für Erwachsene so? Wenn Menschen spät im Leben, ich war 46, als ich es rausgefunden habe, herausfinden, dass sie einfach total schnell und anders denken, ja, und viel differenzierter und sie nicht einfach nur total pingelig sind, sondern dass es normal ist für Hochbegabte, weil die einfach mehr Details sehen, weil die mehr wahrnehmen, weil die mehr mitkriegen, ja, und weil immer einer sagt, boah, du bist viel zu empfindlich, hallo, das zu nutzen. Ich arbeite heute als Psychologin, wie wunderbar, dass ich das habe, dass ich mega empfindsam bin, hochempathisch und mitbekomme, was bei den Menschen los ist, ja, und das ist natürlich ein Riesengeschenk. Im englischsprachigen Raum heißen die Menschen gifted people.
Echt?
Beschenkte Menschen. Ja, das ist was anderes als hoch und begabt. Das Wort ist irgendwie ungünstig.
Das stimmt.
Nur ich habe noch kein neues gefunden. Und vielleicht gibt es irgendwann mal jemanden Hochbegabtes, dem ein anderes Wort dafür einfällt. Vieldenker, sagen viele unserer Kinder. Und ganz viele von uns sagen einfach, ach, wir sind Pinguine. Wir riechen nach Fisch und wir können nicht fliegen. Aber wenn wir in unserem Wasser sind, dann sind wir mega schnell.
Pinguine finde ich gut, also natürlich auch für Kinder, weil man das dann sofort, da kann man alles dran gut erklären und man versteht das dann. Vielen Dank für diese tolle Erklärung. Sie machen tolle Arbeit, Sie können so stolz auf sich sein, was Sie geschafft haben. Dann nochmal das Studium mit Ende 40, also ich sage nur wow, was für eine Kraft und Energie und dann nochmal so eine andere Karriere eingeschlagen. Ihre Liste ist wahrscheinlich ziemlich lang, was Sie bis dahin schon gemacht haben. Ja, also Respekt, toll finde ich das. Und dann auch noch so etwas in Essen geschaffen zu haben, was auch nochmal Strahlkraft hat auf die ganze Welt, mega.
Ja, wir sind auch überrascht über die Effekte. Das ist ja was, wir sind ja eher Menschen, die vorsichtig sind, weil wir eben, halt häufig auch erleben, boah, du bist viel zu viel. Ne? Und deshalb sind alle hochbegabten Menschen vorsichtig, ich auch. Also mich hier hinzusetzen, mit ihnen zu reden, zu wissen, das wird irgendwann viral gehen, das wird irgendwann wer hören, das erfordert immer noch Mut, obwohl ich so lange damit schon unterwegs bin. Ja? Inzwischen bin ich aber mutig genug, um das zu tun und in die Welt hinaus zu sprechen und zu sagen, hallo, hey, es ist super so. Und wissen Sie, wir haben eine Sache, die darf man nicht unterschätzen. Die Hochbegabten sind es, die die Dinge hinterfragen. Die Hochbegabten sind es, die sich neue Sachen ausdenken. Die Hochbegabten sind es, die vielleicht, wenn wir ihnen denn gute Bedingungen schaffen, die Probleme unserer Welt lösen. Ja, also sollten wir die nicht klein machen, sondern sie dazu ermutigen, zu werden, wer sie sind, damit sie sich der Dinge annehmen, die, vielleicht anderen nicht so schnell klar sind oder die sich vielleicht nicht so ergeben. Und deshalb macht es Sinn, das zu tun, auch für die Gesellschaft. ja, den nicht auszugrenzen und zu separieren und zu sagen, du bist zu viel, du bist zu komisch, du bist zu anders, sondern den Bedingungen zu schaffen, damit sie ihr Potenzial nutzen können, so wie ich das selber erleben durfte und dann eben sozusagen auch ein Stück weit die Welt verändern können.
Ja, und vor allem aber auch für sich nochmal glücklicher Richtig. Werden können, weil okay. sie einfach wissen, wer sie sind und nochmal mit sich und der Welt anders umgehen können und sich mehr verstehen. Und das ist ja auch wahnsinnig wichtig einfach, ne? Ja, also klar, das zu erreichen im Leben.
Na klar, weil dann hat man auch nicht mehr so viele Konflikte.
Genau.
Ne? Weil man einfach weiß, okay, ja gut, die anderen sind anders. Ja, das ist ein Löwe, das ist eine Giraffe, das ist ein Erdmännchen, die sind alle in Ordnung. Ja, das Ökosystem ist so, wie es ist und ist in Ordnung so. Mhm. Dann brauche ich mich nicht mehr aufregen darüber, dass einer was nicht versteht oder keine Ahnung, oder irgendwie viel schneller ist als ich selber. Ja, kann sein. Dann habe ich mehr Frieden in mir drin.
Mhm. Vielen Dank. Also ich habe nicht gemerkt, dass Sie nervös waren oder dass Ihnen das unangenehm war. Sie wirken sehr selbstbewusst. Sie sprechen von etwas, wovon Sie so viel Ahnung haben, Expertise haben. Also das kommt locker rüber. Und vielen Dank, dass Sie die Zeit hier gefunden haben, bei Mamalapap darüber zu sprechen.
Gerne.
Ich hoffe, euch hat das auch ein bisschen vielleicht jetzt hellhörig gemacht. Vielleicht, keine Ahnung, merkt ihr bei euch zu Hause, ach komisch, ich habe da mein Kind auch so ein bisschen beschrieben bekommen. Vielleicht ist es etwas, was zu euch passt. Wenn ihr Infos zu Andrea Steinfort haben wollt, dann schreiben wir die in die Shownotes. Findet ihr alles drin, Kontakte auch zum Dorf etc., das findet ihr. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie weiterempfehlt, wenn ihr sie teilt, wenn ihr einen netten Kommentar hinterlasst oder ein paar Sternchen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich auch immer bitte gerne, am besten über Instagram oder aber über www.nicolenötzel.de. Ich freue mich über eure Geschichten. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören, einen schönen Tag und bitte niemals vergessen, vor allem ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mamalapap, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.